Ich lese weiter aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 31 bis 50 und 54. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Soldatenmantel ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Unterwegs trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an die Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Dort gaben sie Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Aber als er davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand: Dies ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus: Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut, der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten: Er war wirklich Gottes Sohn. Amen.
So haucht Jesus am Kreuz sein Leben aus. Für dich und für mich. Aber das war nicht so einfach. Ich bin sicher, dass das sehr, sehr umkämpft war. Niemand macht sowas eigentlich freiwillig, oder? Und darum geht es heute am Karfreitag auch wiederum um das Thema Gebet. Es geht um diesen speziellen Aspekt des Gebets, wenn wir für etwas bitten, eine Fürbitte. Fürbitte mit Bitten und Flehen, das ist ja nochmal eine besondere Kategorie. Und dieses Thema kann man, denke ich, sehr unterschiedlich angehen. Gerade beim Thema des Bittgebets merken wir, dass das auch wieder ganz, ganz viele Facetten hat. Ich habe mal so als Einstieg, als Auftakt ein paar Fotos mitgebracht. Hier das erste, das kann man sehen. Das ist so ein Klingelschild, da steht drauf: Wünsche. Es fängt damit an, dass wir bei Gott einfach einen Wunsch vortragen und sozusagen bei Gott anklingeln und sagen: Hey, ich habe da einen Wunsch. Ob dieser Wunsch erfüllt wird, ist dabei eigentlich gar nicht so doll entscheidend, weil von diesem Wunsch hängt gar nicht so viel ab. Das eine. Die Sache sieht ganz anders aus beim nächsten Bild, wenn du sozusagen mit deiner Bitte bei Gott so eine Art Bestellung aufgibst. hier die Kellnerin, die ein Essen herbringt. Wenn man im Restaurant was bestellt, dann will man das echt haben. Man bringt das höflich vor, aber es ist klar, ich will das haben. Bitte liefern. Das ist sozusagen die nächste Dringlichkeitsstufe. Ja? Ich möchte das gerne haben, deswegen bin ich hier im Restaurant. Die Sache sieht nochmal ein bisschen anders aus beim nächsten Bild, wenn das Gebet dann schon echt so ein richtiger Hilferuf ist. Da merkt man, da ist schon Not am Mann, Not an der Frau. Da ist schon richtig, richtig Druck dahinter. Dann geht es um richtig was. Hilf mir! Nochmal eins weiter. Wie geht es wohl dem Bettler, der da auch um Hilfe bittet? Für den hängt auch ganz viel davon ab, dass er wirklich was bekommt. Das ist nicht so ein nice to have, sondern das ist eher so ein must have. Ist wichtig. Und nächstes Bild, wie fühlte sich der Mann, dieses Bild ging um die Welt, der auf diesem Platz des himmlischen Friedens damals in Peking sich den rollenden Panzern entgegenstellte und gebeten hat, nicht, stopp. Wie mutig muss man eigentlich sein, um sich diesem Panzer entgegenzustellen? Obwohl man doch eigentlich keine Chance hat gegen den Panzer. Aber er tut's. Nochmal ein Bild. Oder ist das Stoßgebet in akuter Lebensgefahr, wenn du echt diesen Rettungsring brauchst, weil du genau weißt, wenn der nicht kommt, dann ist das vorbei. Dann überlebe ich das nicht. Ich brauche jetzt einen Rettungsring. Gott im Himmel, hilf mir. Heute soll es also um den Aspekt gehen, wie ist das, wenn aus dem Bitten schon längst ein Flehen geworden ist, so wie das in Philipper 4 beschrieben wird. Da steht ja, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Okay, das ist eine andere Übersetzung. Da steckt mehr Tiefgang drin, wenn es um dieses Bitten und Flehen geht, als uns das manchmal lieb ist, da bin ich von überzeugt. Denn dann ist man schon ziemlich weit gekommen, wenn aus dem Bitten wirklich ein Flehen geworden ist, oder? Dann wird es richtig anstrengend. Das ist dann schon ein echter Kampf. Darum heute am Karfreitag das Thema Fürbitte als Kampf. Und wenn wir ehrlich sind, so ist das ein Thema, das wir alle ganz und gar nicht mögen. Wir haben eher so den Wunschtraum, dass es so zugeht, wie bei dem Wunschzettel, den die Kinder an Weihnachten schreiben. Wir äußern unsere Wünsche, die können auch hochtrabend und mutig sein. Und dann warten wir auf Weihnachten, bis die Bescherung kommt. Und dann fallen uns all die wunderbaren Sachen in den Schoß. So hätten wir es gerne, oder? Aber kämpfen? Willst du wirklich für deine Wünsche kämpfen? Oder für deine Bedürfnisse? Schauen wir noch mal drauf, wie das weitergeht. Als Jesus da in Gethsemane sich hinsetzt und betet. Matthäus 26, ab Vers 36. Okay. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete, Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie und ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Wenn man das so liest, macht einen das betroffen, oder? Ich finde, bei diesem Gebet von Jesus sehen wir einen Kampf, der wirklich buchstäblich bis aufs Blut geht. Hier geht es nicht nur ans Eingemachte, hier geht es wirklich um alles. Hier geht es um Sein oder Nichtsein, es geht um Leben oder Tod, es geht auch um Selbstliebe oder um Nächstenliebe. Vor allem aber, das ist keine Entscheidung, die Jesus einfach nur so nebenher trifft. Er steht nicht in göttlicher Souveränität über den Dingen. Er trifft diese Entscheidung nicht ruhigen Blutes und nach gelassener Abwägung der Fakten. Das ist nicht so eine Sache, die man mit einer sachlichen Distanz angehen kann. So ähnlich wie wenn du ein neues Auto kaufst. Kaufe ich einen Benziner oder kaufe ich einen Diesel oder kaufe ich ein Elektroauto? Naja, da kann man nicht nur näher überlegen und dann entscheidet man das. Nein, so ist das hier nicht. Deshalb sehen wir hier bei Jesus wirklich Herzklopfen, wir sehen Zittern und Zagen, wir sehen große Verzweiflung, ja, ringen, hadern, verhandeln, nochmal nachfragen beim Vater im Himmel, argumentieren, hoffen und bangen, alles ist dabei. Hier ist der ganze Jesus gefragt, mit Leib und Leben, mit Verstand, Wille und Gefühl. Und genau so sieht es danach aus. Mein Eindruck ist, dass bei den Berichten in der Bibel die Sache mit dem kämpfenden und kämpferischen Gebet ziemlich oft vorkommt. Warum ist das wohl so? Nun ja, ich denke, das liegt einfach daran, das Leben ist nun mal kein Ponyhof, bei keinem von uns. Ab und zu gibt es Sachen, die sind anstrengend und die müssen durchgearbeitet und durchgekämpft werden, auch im Gebet. Ja, wir geraten wirklich ab und an, immer mal wieder, wer weiß wie oft, wir geraten in existenzielle Grenzsituationen. Und in den seltensten Fällen fliegen uns dann wie beim Traum vom Schlafenland die gebratenen Tauben fix und fertig in den Mund. Nein, so ist das nicht. Aber wie ist es dann? Ihr Lieben, beim kämpfenden Gebet werden Widerstände überwunden. Davon bin ich überzeugt. Es werden Widerstände überwunden. Diese Widerstände liegen aber nicht bei Gott. Bei Gott, der dir einfach etwas verweigert, das vielleicht gut für dich wäre. So ist das nicht. Diese Widerstände liegen bei uns oder aber in der Situation, in der wir drin stecken. Das war auch beim Gebet von Jesus da in Gethsemane so. Was passiert? Nummer eins, Jesus nimmt sich Ruhe und Zeit zum Gebet. Ihr Lieben, das ist keine Nebensache, das ist wichtig. Warum? Er nimmt sich Ruhe und Zeit zum Gebet, weil er weiß, dass die Sache, die da vor ihm steht, nicht einfach mal eben mit so einem schnellen Gebet abends auf der Bettkante erledigt ist. Nein, so läuft das einfach nicht. Schwierige Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Also, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für ein ausdauerndes und wenn es sein muss, für ein kämpfendes und für ein ringendes Gebet. Dafür brauchst du einfach Zeit. Und nimm dir Ruhe. Ruhe zum Gebet. Lass dich nicht ablenken. Jesus geht dafür extra in die Einsamkeit, wo keine Ablenkung ist. Und noch etwas. Bete nicht allein, sondern bete mit anderen. Deshalb steht er ja extra drin und dann nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Ihr Lieben, sucht ihr Unterstützung im Gebet, je kniffliger die Situation ist. Je kniffliger, je herausfordernder, je umfassender dein Gebetsanliegen ist, hol dir Unterstützung. Da ist jegliche Zurückhaltung unangebracht. Hol dir alle Hilfe, die du kriegen kannst. Je umfassender dein Gebetsanliegen ist, desto nötiger hast du Hilfe im Gebet. Andere Menschen, die mit dir gemeinsam dein Anliegen vor den Thron Gottes bringen, die das auch ein Stück weit zu ihrem Anliegen machen. Das gemeinsame Gebet, ihr Lieben, ist ein ganz simpler Trick, um den inneren Schweinehund in Schach zu halten. Was meine ich damit? Dieser innere Schweinehund, der will dir immer einflüstern, irgendwelche Lügen nach dem Motto, das wird sowieso nichts, du bist es nicht wert und was bildest du dir eigentlich ein? Lauter Lügen. Und wenn du dich mit anderen zusammentust, ihr gemeinsam zu Gott kommt, könnt ihr das viel, viel besser überwinden. Zu zweit, zu dritt, zu fünft. Deswegen machen wir Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst. Deswegen gibt es Segensgebet nach dem Gottesdienst, zu zweit, zu dritt, wenn man sich Gebetsunterstützung holen soll. Das ist wichtig. Denn die anderen Beter gemeinsam mit dir bilden so einen Schildwall um dich rum. Einen Schildwall des Glaubens, mit dem du alle Angriffe von Unglauben, von Müdigkeit und Mutlosigkeit draußen halten kannst. Und wirklich konzentriert beten. Zu dem Zweck nimmt Jesus extra ein paar von seinen Jüngern mit. Aber, wir haben es gerade gelesen, leider waren die ihm keine wirkliche gute Hilfe. Sie sind vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Natürlich kann man fragen, wenn so eine wichtige Situation ansteht, wie kann man da einfach einschlafen? Wir wissen es nicht. Haben sie die Tragweite der Situation nicht erfasst? Wir wissen es nicht. Oder waren sie einfach nur hundemüde? Vielleicht. Aber Vorsicht. Wer weiß, ob du oder ich bessere Unterstützer gewesen bin. Bleib mir da lieber ein bisschen demütig, ja? Was passiert dann? Nummer zwei ist, sage dein Anliegen klipp und klar. Wichtig. Jesus betet, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. In diesen Worten kommt die ganze innere Anspannung zum Vorschein. Jesus ist voll und ganzer Mensch mit menschlichen Empfindungen und Gefühlen. Und kein Mensch leidet gerne. Jesus auch nicht. Und deshalb sucht Jesus einen Weg, um das Leiden zu vermeiden. Und er sagt es auch ganz klar. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ich will das lieber nicht. Deshalb betet Jesus hier mit großer Inbrunst und mit ganzem Einsatz. Vater im Himmel, ich will das nicht, dieser Leidensweg macht mir Angst. Ob ich das schaffe? Gibt es nicht einen anderen Weg, um die Menschen aus Verlorenheit und Sünde zu retten? Ihr Lieben, ist das ein egoistisches Anliegen, das Jesus da hat? Ist Jesus etwa leidensscheu? Sicher ist es kein egoistisches Anliegen. Jesus ist einfach nur normaler Mensch. Er liebt auch sich selbst und darum ist es ihm ein Anliegen, dass es ihm selber gut geht. Kein Mensch möchte gerne freiwillig leiden. Trotzdem geht es auch um diesen Punkt 3, nämlich Nummer 3. Mein Wille oder dein Wille geschehe? Das ist die Frage. Ist das immer so klar? Wenn du so enorm fokussiert bist auf deinen Herzenswunsch und auf dein persönliches Anliegen und du dich da so richtig mit voller Kraft reinhängst, dann kann es echt passieren, dass man das durcheinander wirft. Was ist mein Wille, was ist Gottes Wille? Woher kommt denn das Ziel, das ich da so mit voller Energie anvisiere und verfolge? Entspringt das Ziel womöglich hauptsächlich meinem persönlichen Ehrgeiz? Oder weil ich vielleicht den nächsten Karriereschritt machen möchte? Oder will ich von meinen Freunden, meinen Eltern, meinen Kollegen oder wem auch immer glänzen und groß rauskommen? Bin ich auf der Suche nach Anerkennung? Rechtfertige ich meinen Ehrgeiz damit, dass ich ja schließlich auch für meine Familie sorgen muss? Ist das, was ich plane, da wirklich auch im Plan Gottes? Ihr Lieben, warum muss Jesus überhaupt noch so intensiv über dieses Thema beten? Ist die Sache nicht sowieso klar? Wusste er nicht vom ersten Tag an, als er da im stupfigen Stroh in der Krippe in Bethlehem gelandet ist, worauf er sich da zum Schluss einlässt? Ganz offensichtlich muss diese wichtige Entscheidung nochmal ganz neu gefällt werden, als es so richtig zum Ende zugeht und damit so richtig konkret wird. Das finde ich erstaunlich, das ist nicht einfach nur klar. Sondern jetzt, wo die konkreten Schritte kommen und der Schmerz kommt, ist die Entscheidung nochmal gefragt. Will ich das? Bin ich dabei? Es ist diese alles entscheidende Frage an Jesus: Bist du wirklich bereit, diesen Leidensweg bis zu Ende zu gehen und dein Leben am Kreuz gewaltsam zu Ende bringen zu lassen? Für die Schuld der Menschheit, die dieses Opfer in dem Moment noch gar nicht wertschätzt, geschweige denn anerkennt. Was ist dir wirklich wichtig? Dein persönliches Wohlergehen oder die Rettung der Menschheit? Ich weiß, wenn ich hier sage, die Rettung der Menschheit, das hört sich richtig gewaltig an, aber hey, darum geht's. Solche schwierigen Entscheidungen müssen du und ich zum Glück gar nicht treffen. Und trotzdem fordern uns unsere Konflikte und Entscheidungen schon genug heraus. Sitzt Jesus auf dem Thron meines Herzens und darf er entscheiden, wo es lang geht? Oder willst du die wichtigen Weichenstellungen in deinem Leben lieber selber machen? Steht Jesus an erster Stelle? Steht Bequemlichkeit an erster Stelle? Bist du bereit, einen Teil deines Lebens, einen Teil deines Geldes, einen Teil deiner Zeit und einen Teil deiner Bequemlichkeit zu opfern für die Anliegen des Reichs Gottes? Darf die Nachfolge Jesu Christi dich auch einen gewissen Preis kosten? Oder fängst du an auszusteigen, sobald es als Jünger Jesu anfängt, anstrengend zu werden? Was passiert, wenn Jesus zu dir sagt, komm und folge mir nach? Stehst du dann wirklich auf und sagst, ja, Jesus, alles klar, ich bin dabei? Oder sagst du, die Idee hört sich interessant an mit der Nachfolge, aber hättest du vielleicht mal einen Terminkalender mit den nächsten 4 Wochen, damit ich weiß, ob das in meine persönliche Work-Life-Balance alles reinpasst? Ich spotte ein bisschen. Und wie ist das mit dem Kleingedruckten? Kann ich das auch noch sehen? Kann ich vorher das mal gucken? Ich will ja nicht nur mit 450-Euro-Basis bei dir mitarbeiten, sondern die Rentensachen müssen ja auch geregelt sein. Kleingedrucktes halt. Das verstehst du doch bestimmt, Jesus. Ich muss wissen, was auf mich zukommt. Das haben die Jünger alle nicht gewusst, als Jesus sie herausgefordert hat, ihnen nachzufolgen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, dass Jesus das so schnell entscheiden konnte und dass dieser Satz so schnell über seine Lippen kam, als es dann hinterher heißt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dieser Satz kommt erst zum Schluss. Nach Ringen und Gebet und nochmal Ringen und inneren Kämpfen. Deshalb als Viertes, kämpfe und kämpfe mit Ausdauer. Vielleicht ist das sogar die wichtigste Erkenntnis des heutigen Morgens. Wichtige Entscheidungen müssen oft erkämpft werden. Ihr Lieben, das ist keine banale Feststellung. Wir hätten das nur allzu oft so gerne, dass uns jemand anderer die wichtigen Entscheidungen abnimmt oder dass Gott alles so eindeutig und so narrensicher führt, dass es völlig klar ist, wie es weitergeht. Natürlich bewerbe ich mich bei der und der Stelle oder welche Entscheidung ihr auch immer auf dem Herzen habt. So dass wir gar nicht anders können, als in dem Moment das Richtige zu tun. Aber komischerweise läuft das nun mal nicht so im Leben. Warum wohl? Ich bin überzeugt, Gott mutet uns bewusst auch schwierige Entscheidungen zu. Denn Gott will, dass wir uns aus freien Stücken entscheiden, seinen Willen zu tun. Und das geht nur, wenn man auch eine echte Alternative hat. Rechts oder links, A oder B, ja oder nein. Also haben wir die Qual der Wahl. Wir dürfen entscheiden. Ja, manchmal müssen wir auch entscheiden. Und Gott nimmt unseren freien Willen ernst. Du hast wirklich die Wahl. Komm und folge mir nach. Was bedeutet das nun? Ja, manche Entscheidungen sind echt schwer zu treffen. Und manche Entscheidungen müssen wirklich durchgekämpft werden. Der erste Teil des Kampfes ist oft die Frage, und was will ich in diesem ganzen Szenario? Was ist eigentlich mein Wille bei dem Ganzen? Das ist auch nicht immer so leicht zu beantworten. Und danach kommt die Frage, und was ist der Wille Gottes in dieser Situation? Gibt es so einen grundlegenden Willen Gottes, der vielleicht dem Ganzen nochmal übergestellt ist, an dem ich mich orientieren kann? Und jedes Mal haben wir so unsere Gedanken und Vorstellungen davon, was wohl der Wille Gottes sein könnte. Und diese Vorstellungen kommen dann nochmal auf den Prüfstand. Denn es ist ja immer auch die Frage, was bedeutet das denn praktisch, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es dann wieder salzig machen? Ich glaube, da habe ich auch eine Folie zu, muss mal gucken. Könnte sein, hoffe ich doch zumindest. Oder? Na gut. Also, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen Menschen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir denken dann, das ist ja alles schön und gut mit dem Salz der Erde und mit dem Licht für die Welt, aber hey, wie soll das gehen? Wie können wir etwas Gutes für unsere Stadt tun, wenn wir nicht mal die Mitarbeiter dafür haben? Wir sind doch viel zu wenig Leute. Gibt es nicht andauernd irgendwo in der Gemeinde einen Bereich, wo wir mal wieder dringend Mitarbeiter brauchen? Ich bin überzeugt, deshalb sagt Jesus das in Matthäus 9, Vers 18, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist doch naheliegend. Wir dürfen um Mitarbeiter bitten. Jesus fordert uns ausdrücklich dazu auf. Wie wäre es denn damit, wenn wir einfach mal anfangen, sagen wir mal, wir beten mal für 10 neue Mitarbeiter, wäre doch mal überschaubar. Bei 100 Mitgliedern in der Gemeinde hätten wir gleich 10% Gemeindewachstum, wäre auch nicht schlecht. Also beten wir mal mutig für 10 neue Mitarbeiter, wie findet ihr das? Wenn ich jetzt so ein praktisches Beispiel euch nenne, merke ich schon, da zucken so ein paar Leute zusammen, denken, ist aber mutig. Wo sollen die denn herkommen? Du nimmst den Mund ganz schön voll, lieber Pastor. Frage, kann das echt der Wille Gottes sein? Ja, warum denn nicht? Wenn man etwas im Reich Gottes tun will, braucht man doch Leute dafür, oder? Deshalb sagt Jesus doch, betet für Mitarbeiter. Also tun wir das. Ist doch naheliegend, oder? Ich finde das sehr plausibel. Also kann man doch auch für die nötigen Leute beten. Warum soll man da gleich aufgeben und sagen, ach, wir haben die Leute nicht, zu dumm, dann klappt das halt nicht. Nein, ich finde, es lohnt sich dafür, einzutreten, dass der Wille Gottes Wirklichkeit wird und dass Gott wirklich Mitarbeiter sendet. Wir können es ja nicht machen, oder? Muss doch der Herr tun, also beten wir dafür, dass der Herr es tut. Und dafür kann man sich wirklich hinknien und beten, Herr, wir brauchen noch ein paar Mitarbeiter. 10 Stück wäre super. 10 Leute wäre super. Muss man wirklich bei den ersten Widerständen schon gleich aufgeben? Das hat Jesus auch nicht getan. Ganz offensichtlich hat Jesus nicht allzu schnell klein beigegeben und gesagt, naja, Vater im Himmel, du hast ja recht, dann mache ich es halt für die Menschen. Nee, so war das nicht. Er hat um seinen eigenen Willen gekämpft und auch um den Willen Gottes gekämpft. Eine echte Auseinandersetzung. Und er hat nicht vorschnell klein Bein gegeben, sondern ganz im Ernst hieß es: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Trotzdem geht es nicht darum, um jeden Preis den eigenen Willen durchzuboxen. Jesus nimmt beides sehr ernst, seinen eigenen Willen und den Willen des Vaters. Und er beordnet sich dem Willen des Vaters unter. Da sind sie eines Sinnes. So wie es im Psalm 139 steht: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich auf einem Weg bin, der dich kränkt, dann bring mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Und vor diesem Hintergrund kämpft Jesus dann sowohl für seinen eigenen Willen als auch für den Willen des Vaters. Und so können auch wir in allergrößter Zuversicht unsere Wünsche und Anliegen vor Gott bringen. Ich schließe mit Psalm 37. Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Amen.